Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Gerade in der Ferienzeit, wer von euch war schon mal im Vogelpark Walsrode? Ja, doch einige schon mal, ja. Genau, also ich war auch schon mal dort. Ist allerdings schon ein paar Tage länger her, 1987. Da müsste ich 11 Jahre alt gewesen sein, also über 30 Jahre her mittlerweile. In der 4. Klasse sind wir mit der Schule dorthin gefahren. Die PowerPoint, genau, dankeschön. Sind wir mit der Schule dorthin gefahren und ich fand das wahnsinnig spannend, diese exotischen Vögel dort zu sehen, die man so in freier Wildbahn nicht sieht. Okay, zugegeben, als Kind hat mich tatsächlich am meisten der Abenteuerspielplatz beeindruckt mit der tollen Tunnelrutsche, die da war und so, aber auch die ganzen verschiedenen Vogelarten und vor allen Dingen auch die Freiflughalle, die damals wohl noch ganz neu war, wo dann Vögel nicht nur in irgendwelchen Käfigen saßen, sondern tatsächlich frei herumflogen. Ein Vogel, der mich besonders beeindruckt hat, war allerdings der Adler. Der flog da nicht frei rum, aber deswegen habe ich mein Video mitgebracht. Allein von seinem ganzen Wesen her hatte er etwas durchaus Majestätisches. Und wenn man sich mal so dieses Flugverhalten anguckt, das hat ja nichts Angestrengtes irgendwie. Wenn man so einen Kolibri beobachtet, der 200 Mal pro Sekunde mit seinen Flügeln schlägt, das hat was Hektisches. Das da hat was, wie man so schön sagt heute, ganz Gechilltes, ganz irgendwie, ja, ganz Majestätisches, ganz, ja, Gelassenes im Grunde. Hier hat man einem Adler mal eine 360-Grad-Kamera auf den Rücken geschnallt und ich finde es total beeindruckend, wie er so durch die Gegend segelt, ohne einmal nur mit den Flügeln zu schlagen. Er nutzt die Thermik und die Aufwinde und kann scheinbar unendlich kreisen, ohne dass es ihn Kraft kostet. Ist doch genial, oder? Also ich finde das genial. Adler sind Vögel, die am höchsten fliegen können, die dabei die schärfsten Augen haben. Sie gehören zu den stärksten aller Vögel und stehen im Allgemeinen als Symbol für Allmacht und Allwissenheit. Nicht umsonst wird er in der Bibel diverse Male als Sinnbild des göttlichen Wesens auch gesehen. 26 Mal wird der Adler in der Bibel erwähnt, häufig im Zusammenhang von Verjüngung und Wiedergeburt und für die Wiedererlangung von Kraft. So ja auch in Jesaja 40, Vers 31, Monika hat es gerade schon vorgelesen, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Genialer Vers, wir haben ihn auch bei uns neuerdings im Gemeindehaus hängen. Sina hat total toll gestaltet, 4 Bibelverse für unser frisch renoviertes Gemeindehaus gestaltet und einer davon ist Jesaja 40, 31. Und ich möchte mal einfach den Zusammenhang dieses Verses mit euch mal genauer anschauen und mal überlegen zunächst einmal, wer war denn dieser Jesaja überhaupt, der diesen Vers aufgeschrieben hat? Jesaja wirkte zwischen 740 und 701 vor Christus, also so ungefähr vor 2750 Jahren. Und er war ein Prophet, also ein Mann, dem Gott selber den Auftrag gegeben hat, dem Volk seinen Willen und seine Vorhaben mitzuteilen. Und allein diesen Gedanken schon mal finde ich ganz bemerkenswert. Nicht der Prophet kommt zu Gott hin und sagt, hey Gott, sag mal, was dein Wille ist, zeig mal her, was du so vorhast, sondern genau umgekehrt. Gott beauftragt den Propheten und sagt hier, gib du mal dem Volk das weiter, was ich zu sagen habe. Das Problem war, dass es in der Regel keine guten Nachrichten war, die der Prophet weiterzugeben hatte. Vielmehr waren es meistens negative Nachrichten und Gerichtsandrohungen, und dann hatte der Prophet die Aufgabe, genau das den Leuten mitzuteilen. Und was war in der Regelfall die Reaktion auf negative Nachrichten. Reaktion war, dass viele Propheten die Nachricht, die sie zu überbringen hatten, mit dem Leben bezahlt haben, weil die Menschen nicht das hören wollten, was der Prophet zu sagen haben. Wer hört sich schon gern an, wo er falsch liegt und was er falsch macht? Das ist ja bis in die heutigen Zeiten ganz genauso. Ich will jetzt ja nicht sagen, dass irgendwelche Ärzte und Wissenschaftler heutzutage Propheten sind, die Gottes Worte weitergeben in erster Linie, aber wir haben auch genügend Menschen heutzutage, die aus wissenschaftlicher und medizinischem Wissen heraus in der Lage sind, Rückschlüsse zu ziehen und dementsprechend Vorhersagen zu treffen, wie bestimmte Verhaltensweisen unsererseits ein Virus zum Beispiel weiter verbreiten oder welche bestimmten Maßnahmen vielleicht getroffen werden sollten, damit das Klima sich nicht weiter so verändert und wir noch die Kurve kriegen. Und ich als Bürger habe die Wahl zu sagen, ja, ich glaube denen, ich glaube diesen neuen, in Anführungsstrichen, Propheten und vertraue, dass sie das Wissen und die Fachkompetenz haben, solche Vorhersagen treffen zu können, oder aber ich gehöre zu denen, der sie steinigt und sagt, was wissen die denn schon? Ich will so weitermachen wie vorher. Alles doch Schwachsinn, was die erzählen. Dann muss ich aber auch jeweils mit den Konsequenzen leben. Und nichts anderes ist mit den alttestamentlichen Propheten geschehen. Man hat ihnen nicht vertraut. Man hat ihnen nicht geglaubt, dass Gott ihnen den Auftrag gegeben hat. Man hat sie als Gotteslästerer verurteilt. Man hat sie umgebracht. Und auch das Volk Israel musste ein ums andere Mal dann mit den Konsequenzen leben, weil sie nicht auf das gehört haben, was die Propheten gesagt haben. Ja, indem sie zum Beispiel von anderen Völkern überrollt worden sind und verschleppt worden sind. Bei Jesaja war es so, dass er Israels Rebellion gegen Gott anprangerte und dass ihre Korruption und ihre Untreue Gott gegenüber ihren Preis haben würde. Das sagte er ihnen. Gott würde die feindlichen, gottlosen Völker, also die zumindest nicht an Jahwe glaubten, Assyrien und Babylon, würde er dazu benutzen, um sein Gericht über Israel zu sprechen. Ganz spannend, ne? Gott benutzt Menschen, die nicht an ihn glauben, um seinen Willen umzusetzen. In diesem Fall, um sein Gericht durchzusetzen. Und tatsächlich, das angekündigte Exil, also die Verschleppung der Israeliten nach Babylon geschieht. 100 Jahre nach Jesaja. Und auch das finde ich spannend. Israel hatte sogar noch 100 Jahre Zeit, sich zu ändern. Das Gericht trat nicht sofort ein, sondern 4 Generationen hatten die Möglichkeit, auf das zu hören, was Gott ihnen da androhte. Also, das ist ganz schön ein langer Geduldsfaden Gottes an der Stelle. Das nenne ich einen ziemlich langen Atem von Gottes Seite her. Auf der anderen Seite verkündete Jesaja allerdings auch bereits 100 Jahre vorher Hoffnung. Und zwar die Hoffnung, dass Gott sein Volk nicht auslöschen würde, sondern dass er zu den Zusagen, die er ihnen mal gegeben hat, dennoch steht. Die Verkündigung dieser Hoffnung, die Gott dem Volk gibt, trotz des Exils, beginnt in Kapitel 40, in dem unser Vers auch steht von heute. In alle Qual und in alle Verzweiflung hinein, dass sie ihr eigenes Land, das Gott ihnen versprochen hat und gegeben hat, verloren hatten und alles zerstört wurde, spricht Gott jetzt diese Verse. Am Anfang von Kapitel 40 mal angefangen. Tröstet, ja tröstet mein Volk. Ermutigt die Einwohner Jerusalems. Ruft ihnen zu. Nun habt ihr genug gelitten. Eine schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft, eure Schuld ist beglichen. Gerade am heutigen Israelsonntag eigentlich ganz passend, diese Stelle auch, ne? So geradezu euphorisch beginnt Kapitel 40. Israel darf zurückkehren in das von Gott versprochene Land, das seit 70 Jahren in Trümmern liegt und darf es wieder aufbauen. Und Gott selber würde dadurch sein Königreich sichtbar machen und seine Königsherrschaft aufbauen. Gerade wegen dieses Gedankens werden diese Verse oftmals ja auch zu zu Weihnachten zitiert. Sie werden als Hinweis darauf gesehen, dass Gott durch die Geburt Jesu Christi sein Versprechen wahrgemacht hat. Und das über 700 Jahre vor Christus. Da heißt es, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen. So hat er es angekündigt. Gute Nachrichten, die das Volk im Exil erreichen. Das Problem war jetzt nur, nach 70 Jahren Gefangenschaft hatte ihr Vertrauen auf Gott mächtig gelitten. 70 Jahre, das bedeutet, dass nur die ganz Alten noch wussten, wie es im eigenen Land war. Dass nur, und die waren damals ja noch relativ jung, als sie aus Israel weg mussten, als sie verschleppt worden sind. Und von daher hatten sie von dem, was wie Gott Versprechungen wahrmacht, noch nicht so wirklich viel mitbekommen. Und die Geschichten vom Wirken Gottes waren für sie eigentlich wohl nur Erzählungen aus längst vergangenen Zeiten. Erzählungen, bei denen sie vielleicht gedacht haben, naja, wer weiß, was da überhaupt dran ist. Vielleicht ist das ja auch alles ein bisschen übertrieben, was uns da erzählt wurde. Wer weiß, ob es wirklich so war. Mit uns heute hat das ja nicht mehr viel zu tun. Wenn es Gott wirklich gäbe, dann hätte er sich in den letzten 70 Jahren doch mal melden können. Ich glaube, dass unsere Lage heute gar nicht so furchtbar viel anders ist. Wie der Zweite Weltkrieg zum Beispiel wirklich war, das wissen auch heute nur noch recht wenige, weil sie es selber miterlebt haben. Und je mehr Zeit ins Land geht, desto mehr gerät das in Vergessenheit. Immer mehr Menschen werden heute laut und meinen, naja, so schlimm war das damals zu Hitlers Zeiten ja auch nicht. Die heutigen Zeiten sind viel, viel schlimmer. Unsere Regierung ist schlimmer als damals. Und was wir alles durchmachen müssen, wir müssen Mundschütze tragen, wir müssen Kontakte reduzieren, das sind Zustände wie damals in den Konzentrationslagern. Und wir merken, wie Menschen, die sich irgendwas da selber zurechtdenken und einreden, wie das mal in der alten Zeit gewesen ist, dass denen mitunter mehr geglaubt wird, als den Menschen, die es wirklich selber miterlebt haben. Wie Menschen, die wirklich Kompetenzen und Fachwissen haben, wie ihnen das abgesprochen wird, weil es nicht dem entspricht, wie ich es gerne hätte. Wir hören am liebsten auf diejenigen und schenken denjenigen Glauben, die uns das erzählen, was wir hören und was wir glauben wollen. Denen hören wir am liebsten zu. Ich habe mal von einer Gemeinde gehört, die hatte irgendeine theologische Frage. Ich glaube, es ging darum, ob Frauen predigen dürfen oder nicht. Die haben sich so lange Redner von außerhalb eingeladen, bis sie einen erwischt haben, der ihnen das erzählt hat, was sie hören wollten. Den anderen haben sie nicht geglaubt, obwohl die in der Mehrheit waren, bis sie endlich einen gefunden haben, der ihnen erzählt hat, was sie hören wollten. Und das ist das Problem, denke ich, heutzutage auch. Geht mir ja gar nicht so viel anders, dass ich den höre, den glaube, den ich glauben will. Das Problem ist, dass selbst positiven Nachrichten deswegen oftmals kein Glauben mehr geschenkt wird. Und so geht es ja auch dem Volk Israel in Jesaja 40. Sie haben ihr Vertrauen auf ihren Gott verloren und schenken lieber den Göttern der Babylonier ihr Vertrauen. Hier sind sie ja schließlich geboren und aufgewachsen in den 70 Jahren. Und irgendwie scheint das System der Babylonier ja auch zu funktionieren. Sie sind eine hochentwickelte Weltmacht, sie leben im Luxus, ihnen geht es gut. Ihre Götter, die sie anbeten, scheinen sie ja offenbar mit Reichtum und Wohlstand zu segnen. Also kann ja gar nicht so falsch sein, was sie da machen, oder? Und Israels eigener Gott hatte offenbar in den letzten 70 Jahren nur dafür gesorgt, dass ihr eigenes Land zerstört wurde und sie im Exil gelandet sind. Also Schlussfolgerung, Israel hat bis dahin auf den falschen Gott gesetzt. Andere Götter sind offensichtlich mächtiger als er. Und man kann diese Schlussfolgerung, die sie da ziehen, ein Stück weit nachvollziehen, auch in heutiger Zeit. Wie viele Menschen kennst du, die enttäuscht sich von Gott abgewendet haben, weil sie meinen, dass Gott sich von ihnen abgewendet hat? dass ihr Glaube offenbar nichts brachte und sie trotz aller Bemühungen und Geduld, trotz aller Treue zu Gott doch enttäuscht worden sind. Ich habe mal jemanden sagen gehört, die Person sagte, mir geht es ohne den Glauben an Gott besser. Und so war es auch für die Israeliten scheinbar damals. Und deswegen ringt der Prophet hier regelrecht darum, dass sie wieder neue Kraft und neues Vertrauen schöpfen sollen. Sie sollen weiterhin geduldig bleiben. Und mich beeindruckt, auf welche Art und Weise Gott hier durch Jesaja spricht. Er droht ihnen nicht neues Gericht an, indem er sagt, also Leute, wer mir nicht vertrauen will, den werde ich vernichten. Wer den babylonischen Göttern mehr vertraut, den wird mein Zorn treffen, dessen Leben wird den Bach runtergehen. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Schließlich bin ich der ewige Gott und ihr seid nur vergängliche Menschen. Ich habe euch nicht nötig, aber ihr habt mich nötig. Nein, dem Volk wird sogar Verständnis entgegengebracht, so könnte man denken in Vers 30 hier. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Daran wird deutlich, dass unser Lebensweg weit ist. Und auf diesem Lebensweg gehört es dazu, dass wir auch mal müde werden, dass wir mal die Perspektive verlieren können, dass wir die Orientierung verlieren können, dass wir stolpern, dass wir zusammenbrechen. Wir sind eben nur Menschen. Zweifel und Ungeduld gehören zu unserem Leben dazu. Und es ist vollkommen normal, dass man zwischendurch auch es sich immer wieder vielleicht mal die Sinnfrage stellt und sich fragt, Mensch, was ist, wenn es doch nicht so stimmt, was in der Bibel steht? Oder das, wie ich es verstehe, doch nicht stimmt? Was ist, wenn ich einem großen Irrtum, vielleicht sogar einer Lüge aufgesessen bin? Was ist dann? Was habe ich davon, ehrlicher Christ zu sein, treu zu sein, mich einzusetzen? In meinem Umfeld gibt es doch so viele Menschen, die untreu sind, die unehrlich sind, die betrügen, die nur ihren Vorteil suchen. Und denen geht es besser als mir, zumindest materiell und vielleicht auch manchmal gesundheitlich. Was habe ich davon, Christ zu sein und an ihm festzuhalten, wenn ich doch nichts von ihm spüre und die Dinge, die ich von ihm erbitte, doch ungehört verhallen? Solche Zweifel machen müde und kraftlos und ich drohe, zusammenzubrechen. Und so ging es wahrscheinlich auch dem Volk Israel damals, dass ihr Vertrauen gelitten hat. Aber deswegen trifft der Prophet hier im Abschluss noch einmal eine finale Ermutigung, die Gott allen weitergibt. Nämlich diesen Vers 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die finale Ermutigung an Jesus Christus, in diesem Fall erstmal an Gott, Jesus war ja noch nicht geboren hier, an ihm festzuhalten. Wobei dieses Wort harren, darüber bin ich erstmal wieder gestolpert, es ist wieder so ein altdeutsches Wort. Ich habe in Tiddische mal gefragt im Gottesdienst, wer das Wort kennt. Einer unserer Flüchtlinge, den habe ich gefragt, der sehr, sehr gut Deutsch spricht, der hatte das Wort noch nie gehört. Und auch unsere Teenager harren, weiß ich nicht. Also man kennt es vielleicht bei dem Wort ausharren. Wir müssen noch im Gemeindehaus ausharren, bis die Predigt zu Ende ist. Hat eher etwas Negatives so ein bisschen, ne? Ausharren, es dauert noch lange und sowas. Aber harren bedeutet mit einer bestimmten inneren Erwartung sehnsüchtig zu warten. Harren bedeutet, mit einer bestimmten inneren Erwartung sehnsüchtig zu warten. Wenn ich also auf den Herrn harre, dann verbinde ich eine bestimmte Erwartung, eine bestimmte Hoffnung mit ihm. Und ich warte sehnsüchtig darauf, dass sich diese Erwartung endlich erfüllt, dass meine Hoffnung nicht vergebens war. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Ich weiß nicht, ob wir das Lied nachher noch singen. Dieses Lied, das fußt genau auf diesem Vers. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal auf mich selber schaue, wie ist es bei dir, hast du jemals kraftspendend das Warten empfunden? Dass du Kraft aus dem Warten gezogen hast? Ich selber finde Warten eher stressig, eher anstrengend, eher kräftezehrend und herausfordernd. Mich nervt es eher, weil ich denke, na, wenn ich hier warte, kannst du doch so viel andere sinnvolle Sachen noch tun. Wenn ich auf dem Bahnsteig stehe zum Beispiel und der Zug sich verspätet, mich nervt das. Ich will nicht warten. Kann doch vieles Produktive noch tun, aber wenn ich vom Bahnsteig runtergehe und zu McDonald's mir noch einen Kaffee hole, kann es sein, dass in der Zwischenzeit der Zug kommt und ich habe Pech gehabt. Da wurde mein Warten dann doch nicht belohnt. Oder wenn ich es sowieso eilig habe und an der Kasse vor mir die Person seine 11,38 € in Centstücken bezahlt. Das mag ich nicht, da liegt keine Kraft in dem Warten. Auf Gott zu warten verspricht allerdings neue Kraft. Auf Gott zu warten ist dabei allerdings kein tatenloses Herumsitzen. Das Harren auf den Herrn bedeutet nicht, dass wir zum Nichtstun verdonnert sind. Wenn wir uns noch einmal die Situation der Israeliten vor Augen halten, sie sind in Babylon, werden mitunter sogar gezwungen, die babylonischen Götter anzubieten, wie wir im Buch Daniel lesen. Und für sie bedeutet, auf den Herrn zu harren, trotz allem an Gott dran zu bleiben, auch wenn es scheinbar gerade nichts bringt. Auch wenn es an ihrer momentanen Situation vielleicht gerade nichts ändert, an Gott dran zu bleiben. Dass sie deswegen sogar Nachteile in Kauf nehmen müssen. Dass sie dennoch auf den Herrn vertrauen, auf ihn hoffen, auf ihn harren, dass eines Tages die Wende kommen wird. Vielleicht nicht mal zu ihren Lebzeiten, dass sie selber es miterleben, aber dass sie dieses Vertrauen, diese Hoffnung an ihre Kinder weitergeben. Dass sie am Herrn dranbleiben, auf ihn harren, auf ihn ihre Hoffnung setzen. Dass allein diese Hoffnung mir neue Kraft verleiht und eine Leichtigkeit, die mich nach oben zieht, wie so ein Adler, dass ich mir vorstelle, dass nicht eine Kamera auf dem Rücken ist, sondern dass ich da sitze, auf dem Rücken des Adlers. Und eine andere Perspektive habe, mein Blick geschärft wird, und die Situation, in der ich gerade lebe und die mich gerade verzweifeln lässt, dass ich meinen geschärften Blick auf Jesus Christus richte. Weil nicht mehr nur mein kleines, eigenes Leben in meinem Blickfeld ist, sondern mit der Perspektive Ewigkeit ich die ganze Situation betrachte. Ich glaube daran und vertraue darauf, dass mir das Harren auf den Herrn Kraft verleiht, weiterzugehen bis zum Schluss. Dass ich, wenn ich gestolpert bin, nicht liegen bleibe, sondern meinen Lebenslauf vollenden kann. Und dass er mich trägt, auch wenn ich strauchle und den Mut verliere. Dass ich des Glaubens und des Vertrauens nicht müde werde. Das wünsche ich mir als Gemeinden, das wünsche ich uns als Christen in dieser Welt, auch als Gemeinden im Ohrhofer Verband natürlich, für euch in Wolfsburg, für uns in Tiddische, dass wir auf den Herrn harren. Auch wenn manches nicht so läuft, wie wir uns das gerade erhofft haben und wünschen. Dass wir lernen, dem Adler auf den Rücken zu steigen und seine Kraft zu bekommen, die Kraft des Herrn und die Perspektive Ewigkeit im Blick behalten. Dass wir die Perspektive Ewigkeit auf unser Leben, aber auch auf unsere Gemeinde beibehalten. Dass wir ihn immer wieder als unsere Kraftquelle benutzen und aus seinen Ressourcen leben. Dass wir lernen, nicht ungeduldig zu werden, sondern vielmehr Kraft aus dem Warten schöpfen. Dabei aber nicht tatenlos die Hände in den Schoß legen und resignieren, sondern dass wir vielmehr bereit sind, durchzustarten und mit ihm aufzusteigen, wenn es sein Zeitpunkt ist. Amen.